Und hier sind wir wieder mit dem zweiten Teil der Bundesliga-Analyse, mit dem Bundesliga-Schlussspurt. Hoffe, ihr habt auch hier wieder weiter Spaß. Und wer es wie heißt, herzlich willkommen bei Das Neckesten des Fußballs.
So, durchs Mittelfeld würde ich jetzt etwas schneller durchgehen. Zum Beispiel Bochum habe ich auch schon angesprochen vom Spielstil her im DFB-Pokal-Podcast. Da auch gerne nochmal reinhören, weil da ist mir viel aufgefallen in dem Spiel gegen Freiburg war das. Allgemein Bochum gefällt mir diese Saison sehr gut. Defensiv stehen sie sehr, sehr stabil und offensiv können sie immer mal was leisten. Das 4:2 gegen Bayern zum Beispiel, das war natürlich, das hat Spaß gemacht, total zuzugucken. Natürlich alles Traumtore, bisschen Glück war immer dabei, aber trotzdem, Bochum spielt eine super, super Saison. Ich bin auch ein Riesenfan von Thomas Reis, der hat Bochum vor 2-3 Saisons auf dem 17. Platz der zweiten Liga übernommen. Ist auf den 10. Platz geklettert, in der Saison glaube ich sogar noch. Und dann auf den 1. Platz hat er sie geführt, letzte Saison. Und jetzt sind sie aufgestiegen und stehen super souverän in der Bundesliga. Also was der für eine Arbeit macht, ist super. Die Fans unterstützen Bochum jetzt natürlich auch. Es gab letztens auch nochmal ein Geisterspiel, habe ich auf jeden Fall gesehen. Das ist ja wieder schlimm, ne? Geisterspiele, so schlimm hatte ich das gar nicht wahrgenommen. Fans sind schon auf jeden Fall wieder eine Bereicherung, vor allem für Bochum, aber allgemein einfach für die Bundesliga. Das macht schon mehr Spaß mittlerweile. Genau.
Ja, ich denke, zu Bochum muss ich gar nicht mehr so viel sagen. Wie gesagt, auch mit dem Zeitaspekt dieser Folge. Ich will immer das beste Hörerlebnis bieten. Ja, du hast denke ich, schon gut zusammengefasst, Wolfsburg, Bochum hat sich stabilisiert. Bochum spielt es gut aus. Und ja, da ist eben auch dieses spezielle Erkennbein eines Aufsteigers. Man versucht ja langsam zu etablieren. Es gelingt gut. Ich finde es auch überraschend, wie gut die es gemacht haben. Ich glaube, am Anfang der Saison hat jeder gesagt, Bochum und Fürth steigen ab. Und mittlerweile wird es, glaube ich, niemand mehr oder weiteres behaupten. Und ich bin gespannt, wie sie es jetzt weitermachen in der Saison. Und da gehe ich weiter in unserer Bundesliga-Tabelle. Und da steht Mainz 05. Zwei Nachholspiele stehen noch an bei den Mainzern, aufgrund von Corona-Ausbrüchen. Deswegen kann man zu Mainz also auch in der jüngsten Vergangenheit weniger sagen. Die Situation der Tabelle ist ziemlich gesichert, aber obwohl auch einige hier gesagt hätten, mit dem Trainer, mit Bo Svensson, dass es vielleicht zu mehr reicht, das ist jetzt einfach nicht zu erkennen. Mainz hat aber, ist sich treu geblieben im Spielstil. Mainz Spielstil ist ja, habe ich schon letzte Saison sehr oft gelobt, auch diese Saison, schnell nach vorne spielen, kontern, Tore schießen, ne? Fertig. Und das findet, macht Mainz auch gut. Obwohl sie wenig Ballbesitz haben, wenig Pässe spielen, haben sie mehr Torschüsse als der Bundesliga-Durchschnitt. Also am Ende trotzdem, die Torchancen sind da und auch die Laufleistung ist da, obwohl man eigentlich sich im Spiel eher zurücknimmt und wartet, bis was der Gegner macht. Und das ist zwar ganz klar bei Mainz, es ist radikal. Und das macht Mainz schon, jetzt seit Prozent und da ist ziemlich radikal. Die Spiele ziehen sie durch. Und das finde ich aber einfach sehr, sehr interessant, wie Mainz das macht, wie Mainz es aufbaut. Und ich vertraue auch da einfach Bo Svensson. Die Spieler sind da, die Spielleistung ist auch einfach da. Der Kader ist nicht der beste der Liga, auf gar keinen Fall. Und auch irgendwie gar nicht, vielleicht sogar nicht mal den Tabellenplatz entsprechen. Dennoch, das ist couragiertes Auftreten, das ist eine Einheit. Und es macht Spaß, dementsprechend den Mainzer zuzusehen. Und ich bin gespannt, ob es vielleicht nächste Saison weiter Richtung nach oben geht. Jetzt aber Bjarne.
Ja, man sieht an den Gegentoren ganz gut, wie Mainz spielt. 29 Gegentore haben sie diese Saison halt sich eingefangen. 28 hat Bayern und damit die beste Defensive der Liga. Gut, Mainz hat zwei Spiele weniger als die Bayern absolviert, aber dennoch sieht man daran, dass Mainz einfach defensiv gut steht. Auffällig ist auch, dass Mainz sich im Vergleich zur letzten Saison, wo sie ja die Hinrunde katastrophal gespielt haben und dann in der Rückrunde sich doch noch sehr souverän retten konnten, mit einer super Rückrunde. Ich glaube, da sind sie Vierte oder Fünfte am Ende gewesen in der Rückrundentabelle. Und in der Hinrundentabelle waren sie halt 17. abgeschlagen vom Ufer. Und da hat Bo Svensson halt viele Spieler eingesetzt, die perfekt zu seinem Spielstil gepasst haben. Perfektes Beispiel Dominic Kor. Im defensiven Mittelfeld wurde er immer eingesetzt, ein Kämpfer, ein Leader, der alles abräumt, nicht vor einem Foul oder so zurückschreckt. Und das können jetzt aber quasi alle Spieler. Mainz hat die meisten Fouls gemacht in der Liga und das zeigt halt, wie robust Mainz spielen will und das ist halt auch Bo Svenssons Art, ehemaliger Verteidiger. Zeigt eigentlich so ziemlich gut auf, wie Mainz spielt, sowohl die Gegentore als auch dieses ja, radikale Verteidigen. Nächstes Team ist Eintracht Frankfurt, das ist auch immer so eine Wundertüte, da weiß man auch nicht, was passiert, da fehlt ja, erstmal ein Strafraumstürmer vorne drin, ein richtig guter. Also Boré ist aktiv, immer aktiv, aber schießt wenig Tore. Kamada schießt auch relativ wenig Tore, ist aktuell auch in einem relativ, also in einem ziemlich großen Formtief. Dazu, ja, also Frankfurt schießt immer mal irgendwer anders Tore, aber das klappt halt auch nicht immer. Also viele Verteidiger-Tore auch nach Standards. Es gab ja auch zwischendrin mal die Last-Minute-Eintracht in der Saison, weil sie vier Spiele am Stück, also drei davon in der Bundesliga waren es, glaube ich, und eins im Europapokal, wo sie vier Spiele am Stück immer in der Nachspielzeit getroffen haben. Dreimal davon, glaube ich, ein Verteidiger. Also Frankfurt hat sich da jetzt nicht souverän, also hat jetzt nicht wirklich auf sich aufmerksam gemacht mit tollem Fußball, anders als in den letzten Jahren. Dazu kommt auch, dass Philipp Kostic in ja auch diese Saison nicht perfekt in Form ist, beziehungsweise zu viel defensiv gefordert ist und keine Entlastung bekommt, um offensiv zu glänzen. Das fehlt auch der Eintracht. Ich finde, es gibt noch ein paar Stellen, wo Oliver Glasner ansetzen muss, der neue Trainer, also der vor der Saison gekommene Trainer der Frankfurter, der, ich finde, immer noch keine Eintracht aus Eintracht Frankfurt ja, geformt hat und auch meiner Meinung nach nicht zu Frankfurt passt. Dennoch, jetzt ihn rausschmeißen macht keinen Sinn. Dazu läuft es doch noch zu gut. Und ich bin auch kein Fan von rausschmeißen. Ich finde, nur bei Adi Hütter, bei Gladbach, hätte man das schon länger machen können. Ja, du bist auch nicht der Meinung, dass Glasner rausfliegen wird. Da bin ich mir sicher.
Nee, Glasner, ich finde Glasner Spielstil schon bei Wolfsburg war sehr gut. Bei Frankfurt ist auch ein süßes Klares zu erkennen, was er fordert. Was ich auch immer gut finde bei Trainern, wenn die auch mal öffentlich natürlich nicht die Spieler anscheißen, aber auch mal sagen, was ich gut läuft bei den Spielern, dass sie auch mal da Kritik üben. Kann natürlich aber auch zu viel sein, aber ganz gutes Maß. Und auch Frankfurt ist auch einfach ein Team, das auf Konter setzt mittlerweile und dann auch nicht mehr diese Spieler hat. Typischen Spielertypen, das habe ich gerade auch schon ganz gut angesprochen, ist auf einige eingegangen, die so ein Spiel übernehmen könnten bei Frankfurt. Du hast nicht mehr diese klassischen Spieler im Mittelfeld, die irgendwie über vorne das Spiel lenken könnten, sondern bist mehr so als homogene Masse aktiv. Vorne im Sturm finde ich die Situation ziemlich erstaunlich bei Frankfurt, dass man dort noch nicht so richtig den Idealstürmer gefunden hat. Also ich meine, Santos Boré habe ich ja auch am Anfang der Saison gehabt, bei einigen anderen Teams, als sie noch die fünf Transfers für voll gemacht haben, wo er hingehen könnte. Bei Frankfurt ist er jetzt gelandet, er macht es solide, er macht es gut für Bundesliga-Stürmer. Ich denke, da geht aber noch mehr. Also gerade auch, er ist eigentlich ein Typ, der eher noch eine hängende Spitze braucht hinter sich. Ja, bei Frankfurt jetzt eher weniger. Das kann eben auch ein bisschen ein Problem werden, so eine klassische hängende Spitze, die auch ein bisschen robuster unterwegs ist. Nach Frankfurt ist ein Team, das sehr, ich habe mal den Vergleich mit Bayern gewagt. Ich weiß, Bayern hat teilweise astronomische Statistiken, aber Frankfurt hat gerade was Laufleistung, eine unglaubliche Laufleistung. Die laufen pro Spiel unglaublich viel. Das ist herausragend bei den Frankfurtern. Man möchte eben auch eben klar diesen Konterstil spielen, anders als Mainz, aber mit mehr Aktivität als andere, mit mehr Laufleistung, um dann eben auch dort vorne irgendwie draufzugehen. Man möchte früh pressen. Man hat dafür auch eben auch Spielertypen, die einfach noch sehr jung sind, die einfach noch mehr diesen Spielstil auch durchsetzen können. Ja, wie gesagt, Europa League. Vielleicht ist es auch einfach in Europa, ja. Vielleicht kann auch einfach in Europa man sowas besser spielen als in Frankfurt selbst. Ich weiß nicht, ob das so ist. Vielleicht ist das so, ne? Dass man einfach in Europa das Spiel besser ankommt gegen andere Gegner als hier. Aktuell Frankfurt hat in der Saison ziemlich Schwankungen, also es sind sehr starke Schwankungen in der Saison. Ich hoffe aber, dass sich jetzt doch auf jeden Fall stabilisieren wird. Ich denke auch, das wird passieren. Und ich bin gespannt, wo es bei Frankfurt jetzt noch hingeht in der kommenden Saison. Wie gesagt, man hat jetzt einen Stil gefunden, den Glasner-Stil, der etwas klarer ist, vielleicht der Kofeld-Stil und mir deswegen auch ein bisschen besser gefällt. Aber wie gesagt, da kann jeder das Eigenmeinung dazu haben. Union Berlin. Auch die ein Team mit einem klaren Ziel, mit einer klaren Idee, die sie auch auf jeden Fall umsetzen. Union, ja, das Team irgendwie, das die meisten, das Spieler Kauflager, sagen wir es mal so, auch jetzt schon die neue Saison, einige Spieler, die gekauft werden sollen. Man hat auch gesagt, man möchte von dieser Strategie nicht abweichen, möchte nicht irgendwie auf die Jugend besonders setzen oder in besonderem Maße, möchte weiterhin viele erfahrene Spieler einkaufen, damit denen ein paar jährlichen Spielen danach, die wir abgeben oder wieder neue Jugendspieler, ja, neue Spieler kaufen und so weiter und so fort. Dennoch ist es natürlich auch ein größeres Dankbar zu erkennen. In der Abwehr hat man Knoche, man hat Baumgartel, man hat Heinz, man hat Jäkel. Das sind auf jeden Fall schon mal junge Spieler, die auch das Gerüst ge geben. Ich finde auch, die sind alle sehr, sehr stabil in der Abwehr. Gerade Robin Knoche, Baumgartel, die machen das sehr, sehr stark hinten. Im Tor Lute, Ja, manchmal etwas mit Patzern, aber auch der macht es eigentlich ganz gut. Und wenn man immer so einen großen Kader hat, das ist einfach schön anzusehen, dass wirklich viele Spieler, die eigentlich nur Zweitliganiveau hatten, auf einmal bei Union es wirklich gut machen. Im Sturm natürlich trotzdem Taiwo Awoniyi, der Top-Torschütze ist bei Union mit 11 Toren, der super stark macht diese Saison, auch wenn er mal im Afrika-Cup war und so weiter und so fort, da Fehlzeiten hatte. Union, auch das ist ein Team, die laufen wollen, einen ähnlichen Stil wie Frankfurt, finde ich persönlich. Die ist auch, aber noch ein bisschen offensiver angehen, ja. Dann doch noch ein bisschen mehr Druck auf den Gegner, doch noch ein bisschen mehr Eigenanteil am Spiel als die Frankfurter. Und ich finde, das kommt einfach bei Union weiterhin gut an. Vielleicht fehlt so diese klare Abgrenzung von diesem unteren Level mit Kontern, um wirklich ganz oben im Segment anzukommen. Vielleicht sind auch einfach dafür die Spielertypen. Natürlich, du hast keinen Topspieler im Mittelfeld, du hast vielleicht einen Prömel, der jetzt weg ist, aber du hast ansonsten keinen Topspieler im Mittelfeld. Du hast vielleicht noch einen Khedira, den wir dazu zählen können. Es fehlt da einfach so ein bisschen der Topspieler außer Awoniyi, der vielleicht noch das Bindeglied sein könnte zwischen Mittelfeld und Angriff, der die Pässe spielen könnte, eben abgesehen von Grischa Prömel. Aber was sagst du?
Ich weiß auch nicht, ob Taiwo Awoniyi der Topspieler ist. Also, wenn ich jetzt an Topspieler in der Bundesliga denke, dann denke ich nicht an Taiwo Awoniyi. Er
Nee.
ist natürlich, er ist wahrscheinlich der beste Stürmer von Union Berlin, das stimmt. Aber ich bin allgemein immer, ich versuche das ganze Team zu betrachten und dann auch zum Beispiel Sechser zu würdigen. Und da finde ich auch zum Beispiel Rani Khedira in dieser Saison sehr stark bei Union Berlin. Union Berlin habe ich auch im DFB-Pokal-Podcast schon erwähnt, also und beschrieben den Spielstil. Von daher brauchen wir da auch nicht so lange drüber reden. Auf Bundesliga bezogen, sie sind in letzter Zeit nicht mehr so gut in Form wie zwischendrin. Zwischendrin waren sie lange Vierter zum Beispiel. Jetzt sind sie nur noch Achter, 6 Punkte hinterm Sechsten schon, was etwas weiter ist, aber mein Gott, vor der Saison Union Berlins Anspruch war nicht Champions League zu spielen, obwohl sie damit zwischendrin mal irgendwie eine Chance hatten. Aber man kann zufrieden sein, egal was diese Saison jetzt noch bringt. Klassenerhalt ist sowieso sicher. Das war das Ziel vor der Saison. Von daher alles gut. Und 7. Platz ist der erste FC Köln. Die sind die Überraschungsmannschaft der Saison. Und du hast vor der Saison getippt, dass Köln die Überraschungsmannschaft der Saison wird. Gut, vielleicht gibt es noch Freiburg, die sind auf einem ähnlichen Niveau von der Überraschung unterwegs, aber wie toll Köln spielt, das macht Spaß anzugucken, finde ich. Mit einer Intensität, nicht wirklich viele Tore in der letzten Zeit. Am Anfang der Saison war es häufiger mal ein Offensivspektakel. Mittlerweile ist es sehr taktisch geprägt. Und bei Köln muss man vor allem erstens Sally Özcan, der sich diese Saison extrem, extrem gut entwickelt im defensiven Mittelfeld. Der war vor 2 Saisons, glaube ich, noch an Kiel ausgeliehen, war da stark in der zweiten Liga, aber letzte Saison bei Köln konnte er sich nicht durchsetzen. Dann war Skiri diese Saison verletzt und das war so der Startschuss für ihn und der ist ein Kämpfer. Das ist genau das, was Baumgart sehen will. Ein Kämpfer, der nie sich aufgibt, nicht der ganz krasse Läufer wie Skiri, der auf derselben Position ja zu Hause ist, aber vor allem der Kämpfer, der robust in die Zweikämpfe geht, immer den Willen hat, nie aufgibt. Und das ist genau, was Baumgart sehen will. Und die Innenverteidiger muss man, finde ich, herausheben. Vor allem Luca Kilian ist von Mainz ausgeliehen mit Kaufoption. Und die wurde auch schon gezogen im Vorhinein. Die Kaufoption greift dann nach Saisonende. Was eine sehr glückliche Aktion war von Köln, dass sie noch die Kaufoption dazugeholt haben, weil sonst wäre er bei Mainz nächste Saison Stammspieler. Da würde ich mich festlegen. Aber er passt halt eher zum Köln-Stil als zu Mainz-Stil, weil er relativ schnell ist als Innenverteidiger und super souverän neben Timo Hübers. Auch ein toller Neuzugang vor der Saison. Ich muss sagen, bei Köln wird richtig gut gearbeitet.
Ja, danke nochmal für das Lob. Ich freue mich immer, wenn ich mit meinen treffenden Prognosen weiterhelfen kann in diesem Podcast. Also ein weiterer Grund, hier weiter zuzuhören. Ja, Köln. Ich muss sagen, ich bin einfach aufgrund meiner geografischen Lage, die ziemlich nah an Köln dran ist, kein Köln-Fan. Einfach, weil ich so oft damit konfrontiert werde in meinem Leben. Ja, dennoch, natürlich müssen wir Köln macht mit einem Kader, der auf jeden Fall eher im unteren Segment einzuordnen ist, finde ich eigentlich schon seit Jahren. Und zumindest hat man noch mehr Spieler verloren, die wirklich top sind. Machen sie das Allerbeste daraus. Zumindest Baumgart macht es super. Ich befürchte dann im neuen Jahr, dass Köln wirklich abschmieren könnte. Jetzt 23 gesagt, ja, natürlich Spieler wie Modest zu alt werden. Dann andere Spieler wie Jonas Hector, der auch viel trägt. auch eben älter werden und so weiter und so fort. Florian Kaitz, also der Kader ist nicht so von den jungen Spielern geprägt. Das hat man ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, das hat man sich ein bisschen verbaut. Es war lange Zeit, Köln war ein Team mit vielen jungen Spielern gespielt. Es war letzte Saison ein bisschen die Saison von Thielmann, von Katterbach und so weiter. Also viele junge Spieler, auf die Köln gesetzt hat, auch in der Abwehrfensive, aber mittlerweile, die werden alle verliehen. Auch die wird nicht mehr so gesetzt wie vorher. Das finde ich ein bisschen schade bei Köln. Ich denke, man baut sich so ein bisschen die Möglichkeit eben, was langfristig ist, aufzubauen. Man holt eher erfahrene Spieler von außerhalb nach Köln. Aber wie gesagt, es wird spannend, was dort passiert. Der Kader ist sehr groß, man kann auf jeden Fall auch viele dort zurückgreifen und ich bin sehr gespannt, wie Köln das jetzt noch weiter umsetzt. Ja, Köln hat einen klaren Spielstil, der auf jeden Fall, das vielleicht besser, einfach der Grund, warum sie da oben sind, besser als bei vielen anderen Teams, zum Beispiel Union Berlin, dass sie einen Spielstil haben, der eigentlich im Bundesliga-Team entspricht, das oben mitspielen kann. Ja, das oben mit, die haben die Anlagen, oder sie wollen so spielen wie ein Team, das oben mit dabei ist. Auf jeden Fall, wenn ich einen Vergleich suche zu Borussia Dortmund, jetzt zum Beispiel, dann sehe ich dort teilweise ähnliche Statistiken im Bereich des Ballbesitzes, im Bereich der Zweikampfquote, gespielte Pässe noch nicht ganz da, aber da sind auf jeden Fall einige Anlagen, die dort eine richtige Richtung geben, aber ich denke, lässt sich fehlen vielleicht auch einfach die richtigen Spieler dafür. Geld ist knapp in Köln, aber ich denke, die Tendenz unter Baumgart, die ist ganz klar und so kann es, glaube ich, auch nur funktionieren. Weiter in der Tabelle, wir gehen langsam Richtung Schluss. Keine Sorge, der Podcast wird hier nicht die Stunde überschreiten. Hoffe ich zumindest, die Stundenmarke. TSG Hoffenheim. Die für mich auch eine Überraschung der Saison sind. Ich war eigentlich immer auch ein Fan von Hoffenheim Spielweise. Bin deswegen sehr froh, dass sie es so weit geschafft haben, weil ich einfach gesagt, Hoffenheim sehr, sehr spannendes Projekt finde, sehr spannenden Verein finde. Hoffenheim ist auch in diesem Konterstil sicher ein bisschen durchgewurschtelt, obwohl sie haben beides. Sie haben Konterspieler, für Ilas Bebou, der diese Saison für mich, einfach weil ich auch ein Fan von Bebou bin an sich, einer der wichtigsten Spieler ist bei Hoffenheim, vielleicht einer der besten Spieler, ich weiß, das eigentlich ja gerne Verteidiger Sechser und so weiter, es freut mich auch immer, wenn die herausragen können, aber was man finde ich einfach, macht Ilas Bebou sehr, sehr stark, Kramaric, auch der bleibt weiterhin so unglaublich stark bei Hoffenheim, trotz Verletzungen, wenn er wieder zurückkommt, wir haben Jorginho Rüther, der ebenfalls ein sehr, sehr starkes Spiel macht, aber natürlich auch hinten Baumgartner, auf dem Mittelfeld macht es gut, auf 6 Rudi, der auch der spielt sehr gut aus. Hintenrum, vielleicht sind Hoffenheim noch ein bisschen so die Top-Spieler. In der Verteidigung hat Posch, man hat Richards ausgeliehen. Aber das ist vielleicht noch so die letzte Position, vielleicht sagen wir, da kommt vielleicht noch das letzte Gegner kommen. Der Offensive gehört zu den besten Offensiven der Liga. Das ist auf jeden Fall so. Daran wird es wohl nicht scheitern, dass sie noch da hinten stehen. Manchmal eben einfach schwankende Leistungen, manchmal individuelle Fehler. Aber Hoffenheim gefällt mir sehr gut.
Ja, Hoffenheim habe ich am Anfang der Saison so, in unserem ersten Spieltagsrückblick der Saison, ich weiß nicht mehr genau, welcher Spieltag das war, aber da waren sie dann so mein Geheimtipp für diese Saison. Ich denke auch nach wie vor, dass sie in die Champions League kommen werden, zusammen mit RB Leipzig. Das ist mein Tipp für die Champions League-Plätze und Leverkusen nicht, weil Hoffenheim relativ viel Pech hatte diese Saison. Mit Abstand die meisten Pfosten, also Alu-Treffer, Pfosten- und Lattentreffer und auch den Spieler mit den meisten Flanken. Und das ist wirklich der Spieler, den hast du jetzt nicht erwähnt, lustigerweise, aber das ist wirklich der Spieler, den ich extrem herausragend finde bei Hoffenheim. Gut, Kramaric ist super wichtig, auch wenn er unauffällig ist, obwohl er eigentlich Stürmer ist. Und natürlich David Raum, der von Fürth gekommen ist und eine Übersaison spielt, super viele Torvorlagen, auch wenn Jorginho Rüther nicht spielt, ein großer, also ein Stürmer, also ein klassischer Strafraumstürmer, kommen die Flanken trotzdem so gut in den Strafraum, dass die eher klein gewachsenen Stürmer, die dann halt spielen, oder zum Beispiel Bebou oder Kramaric, oder nicht eher klein gewachsenen, aber durchschnittlich großen Spieler trotzdem immer rankommen und das verwerten können, also das ist ja überragend und auf jeden Fall ein Kandidat für die Elf der Saison. Für mich auf jeden Fall. Und dann Freiburg, das nächste Team, auch ein, gut, das war nicht mein Geheimtipp, aber hätte man auch irgendwo ahnen können, aber dennoch, Hut ab, Jahr für Jahr, wie Freiburg sich schlägt und diese Saison nochmal überragender als die letzten Saisons. Also Christian Streich, super Arbeit, auch im DFB-Pokal-Halbfinale zusammen mit unter anderem Union Berlin und RB Leipzig. Ja, Christian Streich, ja, kann man nur loben, da gibt's nichts Schlechtes anzumerken und auch Nico Schlotterbeck ist der Überflieger von Freiburg diese Saison in der Innenverteidigung. Was der für Spiele macht, wird jetzt von Dortmund und international wollen ihn alle haben. Also ja, Nico Schlotterbeck auch ein super neuer Spieler. Und über Freiburg habe ich auch in meinem DFB-Pokal-Podcast gesprochen, weil sie eben noch drin sind. Das war Viertelfinal-Rückblick. Gerne vorbeischauen. Deswegen will ich das kurz halten jetzt.
Ja, wenn du schon ausführlich darüber gesprochen hast, dann würde ich auch mal dazu weiterleiten, da mal reinzuschauen. Freiburg hat auch ein ganz eigenes Stil, finde ich persönlich. Also die spielen ein bisschen, ja, so ein Streichstil. Also ich kann auch nicht so konkret sagen, wo Freiburg so ein bisschen die Stärken hat im Spiel. Auf jeden Fall ist es auch Aufbauspiel. Man hat eben auch Topspieler im Mittelfeld. Du hast gerade, ja, wir haben Schwenk Grifo, wir haben in der Abwehr natürlich auch einen Nico Schlotterbeck, der dort super, super, super stark ist. Also Freiburg hat es einfach als Gesamtleistung. Ich denke, wir können auf jeden Fall festhalten, dass sie bei Freiburg eigentlich immer am Team, dass das macht. Das Team gewinnt die Spiele, der Trainer macht mit beim Team, gewinnt die Spiele. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nicht so viel dazu sagen, um die Folge, Folgendauer ist kurz zu halten, zu der anderen Folge verweisen. Dann kommen wir schon in die Champions League-Segmente rein, zu den vier wirklich interessanten Teams. Und zwar haben wir RB Leipzig, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und Bayern München in der Reihenfolge. Das heißt, jetzt zuerst RB Leipzig. Und Leipzig unter Tedesco, ich bin eigentlich ein Riesenfan von Tedesco, seit er bei Schalke eben war, Leipzig auf jeden Fall stark verbessert, nachdem Marsch sie ein bisschen sieben besser geführt hat der Tabelle. Marsch hat dich ja so auf Platz 10, 11 geführt. Da dachte man eigentlich auch schon viele, Leipzig ist vorbei. Aber seit Tedesco da ist, sieht wieder deutlich besser aus bei Leipzig. Man hat einen Spielstil und ich finde einfach, Leipzig gefällt mir dem richtig gut. Natürlich herausragend hier ist Christopher Nkunku, keine Frage. Er ist der beste Spieler bei RB Leipzig aktuell. Er macht es so stark, er ist überragend. 15 Tore, 12 Vorlagen, das ist eine unglaubliche Statistik, von der Leipzig natürlich auch irgendwo abhängig ist. Ja, und natürlich auch im Tor Peter Gulaschi, der seit Ewigkeiten super unterwegs, auch der eine sehr gute Stütze für RB Leipzig. Leipzig macht einfach Tore, das ist wichtig. Leipzig hat eine gute Offensive, die auch ordentlich unterwegs ist, obwohl man Entschuldigung, im Verhältnis gegen Torschüsse hat. Auch der Ballbesitz ist hoch, man möchte über Ballbesitz kommen. Ballbesitz ausspielen, man hat sehr viele Pässe, die man spielt pro Spiel. Das ist schon fast Ligaspitzenwert. Also Leipzig hat einen klaren, definierten Spielstil wiedergefunden. Ich finde eigentlich immer noch, dass Leipzig Mannschaft eine Kontermannschaft ist, theoretisch. Wollen aber irgendwie die Trainer, die sie bisher hatten, nicht so wirklich ausspielen. Aber so klappt es auch. Und ich bin schon gespannt, was du sagst.
Ja, die vielen Pässe sind vor allem in den letzten Spielen entstanden von Tedesco, weil Tedesco auch viel Ballbesitz spielen lässt. Jesse Marsch wollte eigentlich einen Konterfußball installieren, das hat überhaupt nicht geklappt. Das hat in allen Belangen wie ein Rückschritt gewirkt im Vergleich zu den letzten Jahren. Und jetzt ist Tedesco da, soll wieder eine Ära prägen. Und es sieht ganz gut aus. Er hat Leipzig von, ich glaube, Platz 12 war es, wo Jesse Marsch entlassen wurde, jetzt wieder auf Platz 4 gebracht. Und dort etablieren sie sich, ja, du hast einen Nkunku angesprochen. Der ist nach der Saison weg, glaube ich, irgendwo zu einem absoluten Top-Club, vielleicht sowas wie Real Madrid oder wirklich das oberste Regal, was der jetzt angeboten haben werden wird. Und das kann kaum ein anderer Fußballer von sich in der aktuellen Bundesliga von sich behaupten. Ich bin ja bekanntlich kein Fan von RB Leipzig und auch kein Fan von Nkunku, weil er auch immer etwas arrogant auf mich wirkt, aber trotzdem, ja, einfach genialer Kicker. Und dann kommen wir zu den Top 3 und da ist noch ein spannendes Team dabei, wo es noch wirklich was geht, und zwar um die Champions League, Bayern 04 Leverkusen. Wo sich jetzt Florian Wirtz, das ist natürlich der Schock der Saison, das äußere Kreuzband im Knie gerissen hat. Super ärgerlich, 6 Monate oder so wird er jetzt ausfallen und ja, das war der beste Spieler vielleicht von Leverkusen diese Saison. Vor allem offensiv ist Leverkusen, na klar, offensiv sind sie besonders stark, die Leverkusener. Dafür leidet die Defensive manchmal drunter. Die Defensive ist so gut wie die von Augsburg. Also ziemlich schwach, aber dafür, das liegt halt an dem offensiven Spielstil von Seoane. Da sind dann so Spiele wie ein 5-2 gegen Dortmund oder andere, ja, 7-1 war es, glaube ich, gegen Fürth oder 7-0, weiß ich nicht ganz, aber Auf jeden Fall viele Tore, viele Gegentore, das nimmt man da halt in Kauf in Leverkusen. Dafür tolle Spiele.
Ja, Leverkusen ist, also ich bin ein riesiger Fan von Leverkusen, von der Mannschaft, vom Spielstil, von der Idee. Es macht einfach riesen Spaß, ihnen zuzusehen. Natürlich, wenn sie beleidigt, hast du recht, das sagen auch einfach die Zahlen. Dennoch, man hat auf jeden Fall eigentlich gute Spieler in der Defensive. Ich finde auch, was Leverkusen, auf jeden Fall der Kader, ich finde den Kader brillant. Also nicht unbedingt, weil die Spieler alle super top sind, aber wenn man sich das mal ansieht, auch als im Spiel, oder wenn ich jeden Spieler für mich rausnehme, ich nehme mal ein paar Namen raus, die vielleicht weniger auf dem Radar sind. Also im Tor Radetzky natürlich, ja, auch ein bisschen fehlerhaft, aber der noch ein sehr stabiler Torhüter. Ja, Abwehr, man hat Tabsoba, man hat Tamán, man hat Kusunu, man hat Kapje. Alles vier Top-Innenverteidiger, auf meiner Sicht auch alle noch sehr, sehr jung, top-entwicklungsfähig. Das ist auf jeden Fall ja, das Niveau dazu, um eine der besten Abwehren der Bundesliga zu werden, mit den Anlagen. Mitchell Bakker, den ich auf jeden Fall mal ansprechen möchte. Ich habe den ein paar Mal im Stadion gesehen. Ich finde ihn so stark, den Jungen, der ist offensiv wie defensiv, arbeitet er immer mit, ist immer mit der Sache mit dabei, hat zwar schon 8 gelbe Karten eingesammelt, dennoch. Ich finde, er macht sehr, sehr stark. Der Junge hat auch schon 7 Vorlagen auf dem Konto in dieser Saison, was auch als Linksverteidiger in einem 4-2-3-1 nicht selbstverständlich ist, wenn er noch einen vor sich hat. Auch in Frimpong, jetzt wieder verletzt, fällt die ganze Saison aus. War etwas schade. Auch der sehr, sehr stark aus meiner Sicht. Im Mittelfeld hat man einfach so viele Möglichkeiten zu rotieren. Man hat Mittelfeld in Demirbay und in Andrich, die normalerweise spielen. Super stark. Palacios, auch der gefällt mir gut, neben der Arangis auch zusammen. Baumgartlinger. Wer noch Rotationsspieler wird, natürlich jetzt ganz, 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 ganz dumm, dieser Kreuzbandriss. Ja, tut mir natürlich schon ziemlich leid für den Jungen. Diaby, auch der gehört zu den überragenden Spielern. Vielleicht ist er sogar der Spieler, der schon aktuell bei Leverkusen nach Florian Wirtz natürlich. Auch der macht super stark. Natürlich auch Patrick Schick. Aber ich glaube, das muss ich auch nicht mehr viel sagen über Patrick Schick. Der spielt einfach geil. Ja, fehlt aktuell wegen Muskelfaser, ist aber der spielt einfach richtig gut. Macht Spaß, wie der wirklich mit dem Ball umgehen kann. Technik, Abschluss, das ist eigentlich einfach alles, wie man es beim Stürmer wünscht. Und ich denke, bei Leverkusen kannst du mal hinausgehen, vielleicht auch sogar in Richtung Bayern Jäger Nummer 1. Ich denke, man hat gerade schon rausgehört, ich bin Fan von Leverkusen, vom Spielstil, von der Spielart, die eben auch einem sehr Bayern ähnelt. Ja, auch dort sind viele Pässe, ist zwar Konterfußball, dennoch sind es viele Pässe, viel Ballbesitz. Und das finde ich einfach cool. Du bist dran.
Ja, nicht Patrick Schick, Leverkusen allgemein ist auch trotzdem, sie können gegen schwächere Teams viele Ballbesitzphasen einbauen, aber gegen gute Teams zeichnen sie das überfallartige Kontern aus. Gegen Bayern haben sie extra umgestellt auf eine Fünferkette, um sehr sicher zu stehen und sind dann nach vorne durchgezogen und haben ja auch einen Punkt geholt gegen Bayern im Rückspiel. Davon rede ich jetzt gerade. Dann Borussia Dortmund. Du hast gesagt, Leverkusen wird der Bayernjäger Nummer 1. Will ich nicht hoffen, auf jeden Fall, denn das darf gerne Dortmund bleiben, die aktuell noch ein Spiel nachzuholen haben. 8 Punkte vor Leverkusen, 7 Punkte hinter Bayern. Wenn sie das gewinnen sollten, sind sie immerhin 4 Punkte hinter Bayern. Es geht also noch was nach vorne, aber eigentlich rechnet niemand mehr wirklich damit. Nur Bayern ist halt diese Saison schon relativ am Schwanken in letzter Zeit. Also gegen Hoffenheim kein gutes Spiel, gegen Leverkusen kein gutes Spiel. Dazu gegen Bochum verloren, gegen Augsburg einmal verloren, gegen Gladbach nur einen Punkt aus beiden Spielen zusammengeholt. Und noch ein, zwei andere. Gegen Frankfurt haben sie auch verloren zum Beispiel. Das sind jetzt die mir spontan einfallen, die Spiele. Und da sind sie sind halt nicht so konstant wie die letzten Jahre, das muss man so sagen. Aber Dortmund ist halt genauso inkonstant wie die letzten Jahre. Immerhin daran hat sich nichts geändert, sodass sie nicht mehr wirklich, glaube ich, eingreifen können. Nur wenn sie jetzt es endlich schaffen, konstant und taktisch noch etwas ausgeklügelter zu spielen. Denn vor allem ist mir aufgefallen, dass die Verbindung zwischen Offensive und Defensive bei Dortmund ein Riesenproblem ist. Häufig stehen vier, also die Viererkette hinten und vielleicht nochmal ein Sechser bei der Konterabsicherung, aber sonst bleiben viele vorne stehen, sogar die Offensivspieler. Da muss ich Jude Bellingham, natürlich er ist 18, ist vielleicht das größte Talent von Dortmund und das bei riesiger Konkurrenz mit Erling Haaland und Moukoko. Dennoch würde ich sagen, er ist das größte Talent bei Dortmund und da muss ich ihn doch noch etwas ankreiden, dass er läuft, wenn es drauf ankommt, Aber wenn er denkt, er könnte vielleicht sich ausruhen mal, dann ruht er sich auch aus, denn er wäre so der Spieler, der die Acht machen müsste, die Verbindung zwischen Offensive und Defensive. Und er ist häufiger noch mal einen Tick zu offensiv. Aber der Junge ist 18, darf man ihm keinen Vorwurf machen. Und er ist jetzt schon mit der wichtigste Spieler bei Dortmund.
Ja, auf jeden Fall, Jude Bellingham ist einfach so ein guter Spieler. Ich finde auch manchmal, wenn man diese Videos sieht von ihm, wo er Aussasser hat auf dem Platz, das ist immer am lustigsten, wenn da so ein 18-jähriger Kerl, der noch niemand Führerschein hat auf dem Platz, alle Leute anschreit, zuletzt Nico Schulz im Spiel gegen die Rangers, dass er, der hat einen Pass wirklich ganz knapp daneben gespielt, es war jetzt kein schlechter Pass, es war nur unmöglich und der hat ihn sowas von zur Schnecke gemacht. Also ein Typ, der 10 Jahre älter ist als er, das fand ich schon recht lustig. Dortmund, ich gehe direkt auf Bayern ein mit beiden. Ich kann man sehr gut vergleichen. Schau es mal an, im direkten Vergleich. Bayern macht mehr Tore. Was auch daran liegt, dass jetzt der Kern der ganzen Geschichte ist, zwischen Dortmund und Bayern sind es sonst eigentlich relativ wenig Torschüsse. Bayern hat deutlich mehr Torschüsse mit 20,4, Dortmund hat 14,3, also 6 Torschüsse mehr pro Spiel. Hat Bayern natürlich auch, dass natürlich auch deutlich mehr Tore geschossen werden. Wenn Bayern in 10% aller Fälle ein Tor macht, heißt das, im Endeffekt, dass durchschnittlich ja, fast ein Tor mehr fällt pro Spiel bei Bayern, weil sie einfach, oder ja, fast ein Tor, es fallen halt immer mehr Tore bei Bayern. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Weil man einfach mehr Torschüsse hat. Man hat mehr Chancen, aufs Tor zu kommen bei ähnlichen Statistiken. Und das ist eben wahrscheinlich einfach das Ding, was Bayern hat. Man kommt mit wenigen Pässen und mit ähnlichen Pässen wie Dortmund schnell vors Tor und kann vor allem gute Chancen sich herausspielen. Ja, beide haben eigentlich Stürmer, ich glaube, Haaland und Lewandowski. Das ist mal so, weiß der eine besser, weiß der andere besser. Das sieht, glaube ich, auch jeder anders. Und da ich denke mittlerweile Lewandowski wahrscheinlich etwas besser noch. Aber man hat in Bayern auf Außen, man hat Spieler wie Gnabry, wie Coman, die so unglaublich stark sind im Zentrum, man hat einen Müller, man hat einen Kimmich, Goretzka ist aktuell verletzt. Mit Goretzka ist noch mal ein bisschen besser bei Bayern. Beide Vereine haben aktuell Probleme, was die Defensive bei Dortmund. Und gerade gesagt, die Verbindung fehlt ein bisschen im Mittelfeld, auf jeden Fall, aber auch Defensive als isolierte Position. Ein bisschen, ja, immer ein bisschen das Sorgenkind von Dortmund, habe ich das Gefühl. Ich bin nämlich kein Fan der Defensive von Dortmund, von keinem einzigen Spieler. Ich bin weder Fan von Akanji, noch von Sagadou, noch von Hummels, noch von Pongracic. Weil ich einfach beide, ich finde einfach alle viel zu fehleranfällig, noch manchmal zu viel, zu hektisch, zu aufgeregt in deren Aktionen. Das ist einfach, was ich Dortmund am ehesten kritisiere. Ja, und bei Bayern ist es ähnlich, Hernandez, auch von dem bin ich aber nicht warm geworden in der Zeit mit Süle. Ich weiß, viele finden Süle sehr, sehr stark. Da bin ich einer anderen Meinung. Ich finde, Süle ist auch noch zu fehleranfällig, noch manchmal zu verspielt, manchmal einfach zu unbeholfen. Upamecano extrem unglücklich in die Saison reingestartet mittlerweile. Weiterhin wird sich nicht richtig stabilisieren können. Dass beide, wer mit einer besseren Defensive, offenbar natürlich die beste der Liga hat, besser bedient, auch international. Dort ist ja schon ganz raus aus allen Wettbewerben. Was, glaube ich, auch an diesem Aspekt liegt, wenn man gegen die Rangers so viele Dinger reinhauen lässt. Zusammen mit Bayern dran.
Ja, also du kritisierst die Defensive und lobst die Offensive. Ich mache es etwas andersrum. Oder ich versuche es zumindest auch andersrum. Bei dem Team kann ich es verstehen, aber ich finde, auf die Defensive muss man nochmal etwas mehr Fokus legen. Bayern gut, Upamecano kann man kritisieren nach dieser Saison, aber ich denke, Hummels gut ist auch nicht mehr der Schnellste, aber dennoch super wichtig für Dortmund. Akanji ist der Beste. Hummels ist der Führungsspieler in der Abwehr. Akanji ist der beste Verteidiger, würde ich sagen. Die kombinieren sich eigentlich gut. Das Problem ist das Mittelfeld bei Dortmund, finde ich. Dann bei Bayern gibt es Süle, der spielt keine überragende Saison, aber eigentlich eine grundsolide Saison. Viele Fehler macht er nicht. Hernandez dagegen schon hin und wieder, aber der hat auch mal Szenen nach vorne. Also, ich finde, so radikal, wie du das sagst, kann man das nicht sagen, finde ich. Und ja, Bayern brauchen wir jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Die werden wieder Meister und dann nächste Saison, aber nicht mehr. Da wird wieder auf Dortmund getippt als Meister. Ja, und dann vielleicht irgendwann mal klappt das ja auch mal als Tipp. Gut, das war's mit diesem Podcast. Das war die XXXXL Bundesliga-Analyse zum jetzigen Zeitpunkt. Und zu jedem Team haben wir, denke ich, unsere Meinung zu bestimmten Spielern, zum gesamten Team, zu Funktionären, zum Spielstil erklärt teilweise bei manchen Teams, wo der halt gut nachvollziehbar ist. Und ich hoffe, ihr wisst mehr nach diesem Podcast. Ich weiß jetzt auch etwas mehr Dank Lennart, wobei ich manche Sachen auch nicht geteilt habe mit ihm, manche Meinungen. Aber das ist ja schön. Unterschiedliche Meinungen sind ja immer was Gutes, ne? Und ja, findest du
Ja,
auch, oder?
immer. Ja, ich weiß wahrscheinlich, warum es nicht mit dir geteilt ist, aber das ist ja auch gut, dass wir hier offen sprechen können. Ich bin gespannt, wie die Verkaufsform weiter verlaufen wird, welche Thesen eintreten, welche eher weniger. Und wünsche auf jeden Fall noch viel Spaß bei der aktuellen Saison und auch noch einen schönen Tag. Die Folge war jetzt unsere längste bis jetzt. Mit mehr als eine Stunde habe ich die versprochene Marke nicht mehr einhalten können, aber dann will ich jetzt nicht mehr lange schwafeln, sondern euch einen schönen Tag wünschen.
Bis dann.